Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist Tini. Ich habe heute einen weiteren Gast. Das ist Annette Beckett. Annette ist jemand, wir haben uns in Südfrankreich kennengelernt. Und Annette, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Hallo, hallo, hallo Tini. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich lebe seit 25 Jahren im Süden, in Südfrankreich. Ich komme aus Berlin. Ich habe meine Ausbildung zur Osteopathin in London gemacht, vor vielen, vielen Jahren, vor weit über 30 Jahren. Und genieße das Leben und freue mich an jedem Tag. Und freue mich, dass wir zur gleichen Zeit leben, Tini.
Ja, das stimmt. Man trifft ja dann irgendwo
Kostbar.
Leute, die zu einem passen, ne?
Ja.
Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie du da unten gelandet bist?
Wie ich hier unten gelandet bin, wow, das ist natürlich ein ganzer Lebensweg. Also als ich bin mit Katarakt geboren, beiden Augen, also mit grauem Star. Das lief in unserer Familie und damals gab es noch keine einfache Art der Operation. Mir wurde geraten zu warten, bis das leichter wird. Da hat sich das ja unglaublich schnell dann entwickelt in den 90er Jahren. Und ich wollte eigentlich immer einen Weg beschreiten, dass ich nur relativ wenig sehen konnte, wo ich meine anderen Sinne einsetzen kann. Und habe relativ früh mich trainiert, ja, andere Sinne zu nutzen, zwangsmäßig, also gedrungenermaßen. Und manchmal, wenn mein Deutsch nicht so ganz mehr passt, dann ist es, weil wir eher auch viel Englisch zu Hause sprechen mit meinem englischen Mann und dann Französisch in dem Rest der Welt. Also du musst es dann manchmal übersetzen. Notgedrungenermaßen, das war, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Ja, und habe dann mich eher rumgetastet nachts, um mich zu trainieren, falls ich mal ganz blind werde, habe meinen Tastsinn sehr eingesetzt. Mein Hörsinn sehr eingesetzt und ich hatte auch das Gefühl, da sind noch andere Formen der Wahrnehmung, wenn man nicht so dominant nur die Augen benutzt.
Ja.
Und habe mich dann entschieden, nicht auf eine Sehbehindertenschule zu gehen, also ich konnte immerhin 30% sehen, sondern auf ein humanistisches Gymnasium, habe dann Abitur gemacht mit Altgriechisch und Latein. Aber währenddessen war mir das nicht bewusst, habe aber im Nachhinein gelernt, dass ich eher mir dadurch, dass ich die Tafel nicht lesen konnte und natürlich auch leider nicht abgucken konnte, musste ich mir immer einprägen, was der Lehrer sagt und auch den Handbewegungen folgen. Also das war eine wahnsinnige Gedächtnisschulung. Was mir später und auch jetzt immer noch zugute kommt und kam. Und habe dann, wie es vielen von uns so geht, keine Ahnung gehabt, was eigentlich meine Berufung ist, was mein Lebensweg ist. Ich wusste eher, was ich nicht wollte. So irgendwas Langweiliges. Ich wusste, dass ich gut mit Menschen umgehen kann und Sprachen liebe und am liebsten eine direkte Erfahrung von allem habe. Also selbst ja, Klavierspielen wäre mir bald noch zu indirekt, weil ich immer direkt Töne erzeugen wollte, zum Beispiel in meinem Leib und die Vibration dieser Töne spüren wollte. Und hatte mit, ja, früher Teenagerzeit schon die klare Überzeugung, dass ich mit 30 Französisch sprechen würde, obwohl wir kein Französisch groß hatten in der Schule, außer zur 0. Stunde. Das war mir dann doch zu früh. Und hatte mein ganzes Erspartes reingesteckt in eine Stereoanlage, wie man das dann manchmal so machen muss. Alles, was ich seit frühester Kindheit erspart hatte, musste dann als Teenager da reingesteckt werden und da habe ich nachts, als ich nicht schlafen konnte, plötzlich angeschaltet und habe plötzlich so einen tibetischen Obertonengesang gehört. Ich weiß nicht, ob
Ja.
du sowas mal gehört hast,
Also
aber
ich weiß, was Obertöne sind, ja.
ja, und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen und angefangen zu weinen und dachte, wow, das ist irgendwie mein Zuhause. Und habe mich nach Lehrern umgeschaut und habe dort und dort und dort reingeschaut, aber irgendwie nicht das Richtige gefunden oder die richtigen Menschen gefunden. Und bin dann nach dem Abitur nach England gegangen, weil ich von jemandem gehört hatte, da gibt's sowas, wo man spüren kann, wie die Schädelknochen funktionieren und atmen. Und dachte ich, genau das für mich. Keine Ahnung, was Osteopathie bedeutet, gab es aber auch nicht in Deutschland.
Ja.
Konnte relativ wenig Englisch, bin nach England gegangen und irgendwann hat mein Gehirn umgeschaltet auf Englisch und ich habe es nie bereut. Das ist also wirklich meine Aufgabe. Bin dann danach operiert worden auch, kann jetzt also gut schauen und konnte dann natürlich in Deutschland, ich habe nicht meinen Eintrag in den gelben Seiten bekommen, als ich zurückkam. Die haben gefragt, Sie machen Osteoporose, was machen Sie? Und dann kam das langsam, dass die ersten Schulen aufgebaut wurden von Belgiern und so weiter. Genau. Und dann habe ich mit meinem Mann, den ich aus England dann nach Berlin importiert habe, dort die erste Praxis aufgebaut für Osteopathie. Und dann haben wir irgendwann einen tibetischen Lehrer kennengelernt und der hat gesagt, der hat da im Süden, baut er gerade was auf. Wer Lust hat, kann da mitmachen. Haben wir uns angeguckt und gesagt, das machen wir. Wir wollten eigentlich nach Norwegen ziehen, haben schon Norwegisch gelernt, waren dort auch einmal im Winter, es war wunderschön. Und dann waren wir nochmal im Herbst da und der Herbst fing an, es war wunderschön. Und nach einer Woche war der Herbst zu Ende. Das war nur noch neblig. Da haben wir gedacht, vielleicht doch lieber in den Süden. Und wir wollten beide in der Natur wohnen. In Berlin bin ich, in Westberlin natürlich innerhalb der Mauer aufgewachsen. Habe immer gedacht, warum kann ich hier nicht in die Natur gehen? Ich will da leben, wo Schafe wohnen. Und da wohne ich jetzt.
Ja, ich weiß, was mich
Das war eine lange Antwort auf deine kurze
Nee,
Frage.
nee, das war genauso, habe ich mir das gewünscht insgeheim. Was ich so ein bisschen raushöre, war, dass du sehr zeitig ein Gefühl dafür hast oder hattest offensichtlich, wie das ist, wenn du ganz innen angesprochen wirst. Also ich kenne das auch, dass etwas, wenn es meins ist, dass mir dann die Tränen laufen. Da kann ich also gar nichts gegen machen. Ne, also da kommt irgendwas in mir zum Klingen und das geht komplett an meinem Kopf vorbei. Das kann ich aber erst jetzt durchlassen. Also ich wusste früher überhaupt nicht, dass es das gibt und dass das geht und so weiter. Aber bei dir war das offensichtlich nie verschüttet, oder? So klingt es zumindest.
Nee, ich glaube, das war nicht verschüttet. Also es war, war schon immer, also ich bin in der Baumschule in West-Berlin groß geworden, sodass die Natur schon auch präsent war und auch der Kontakt zur Natur. Mein Großvater kannte sich sehr aus mit Kräutern. Und meine Großmutter, ihre Mutter hatte mit Kneipp gearbeitet. Und mein Vater hat Yoga schon früh angefangen. Meine Mutter hat 59 schon ein Buch vom Dalai Lama gekauft. Also irgendwie war da schon auf jeden Fall ein Umfeld, was es nicht hat zugebrettert. Weil natürlich, wie in allen Familienkonstellationen, Dinge, die es auszuarbeiten gab und gibt. Aber doch, dieser Anschluss, der war schon immer da. Da kommt mein Sohn gerade die Treppe runter.
Okay.
Auf einem anderen Call, Zoom-Call. Ist er wieder weg.
Ja.
Der immer, immer hungrige Sohn.
Der Sohn. Der ist jetzt wie alt?
24.
Ja. Okay. Also du bist in so einem wie soll ich denn das sagen, ein Umfeld, in einem Umfeld groß geworden, wo auch, wo man dich hat wachsen lassen.
Ja, Wiener Baumschule, genau.
Ja, das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Also ich habe das gar nicht gehabt, auch in meinem Umfeld gar nicht, sondern ich habe früher mal gesagt, die sind alle so normal. Und heute würde ich sagen, die Normalität ist eigentlich begründet durch relativ viel Angst. Man macht halt, was die anderen alle machen und traut sich nicht halt weiter darüber hinauszulaufen. Oder man macht das ganz extrem. Na, und wird so, also extrem unabhängig, was dann auch wieder ungesund ist. Aber so dieses gesunde sich ausprobieren, das, also man kann das später noch lernen. Ich habe das gelernt, aber das kam bei mir eben sehr, sehr viel später. Habt ihr denn zu Hause, hast du von zu Hause einen kirchlichen Hintergrund oder buddhistisch? Ich meine, ich weiß, dass du heute Buddhistin bist. Und damals, wie war das von zu Hause?
Also das Wort Buddhistin ist schon ein interessantes Wort, weil das ist ein westliches Wort und das eigentliche Wort aus dem Sanskrit und dann später im Tibetischen, das Wort für Buddhist ist Nangpa. Und ein Nangpa ist, oder eine Nangma ist eigentlich jemand, der die Wahrheit in sich sucht. Also
Das
jemand,
ist
der mit dem eigenen Geist arbeitet und beobachtet, was in einem entsteht an Gedanken und Gefühlen und auch was an Eindrücken und Wahrnehmungen und Druck der Welt auf einen zukommt und wie wir lernen, damit umzugehen. Also was sehr Einfaches und was sehr Menschliches, was auch bestimmt über die Zeit des sogenannten Buddhas hinausgeht. Insofern finde ich eigentlich diese tibetische Definition sehr interessant, eher als was Religiöses. Mein Vater war eher nicht religiös, aber hat immer nach seiner Gotteskraft gesucht, wenn man das so ausdrücken kann. Er hat mir kurz vor seinem Tod erzählt, dass er schon sehr früh Schiller gelesen hat und dann sehr früh dem Yoga begegnet, dem Hatha Yoga, und hat aber selbst irgendwie keinen Lehrer gefunden in der Zeit, in den 60ern, war nicht so einfach wohl in Deutschland. Und ja, hat dann einfach sich entschieden, aus den verschiedenen Yoga-Arten, die es gibt, das Karma-Yoga zu praktizieren, dass man quasi das Beste tust, was man tun kann, also sein Bestes gibt für die Menschen, die einen umgeben, sei es in der Familie oder im Bekanntenkreis oder in seiner Arbeit. Und das hat er auch wirklich geschafft. Das fand ich sehr inspirierend, als er mir das noch erzählt hat. Das war eine bewusste Entscheidung von seiner, auf seiner Ebene. Und meine Mutter ist eigentlich nicht religiös aufgewachsen, hatte aber eigentlich eher eine sehr starke Beziehung so zu dieser Herzkraft, dieser christlichen Herzkraft und auch der weiblichen Ausdrucksweise des Göttlichen, sage ich jetzt mal, was wir vielleicht als Maria bezeichnen würden, im Buddhismus als Tara oder die große Naturmutter, eher sowas. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass da was großreligiös war. Es wurde schon Ostern gefeiert und Weihnachten gefeiert, aber Ostern war eigentlich eher, diente dazu, uns Kinder aus dem Haus zu bekommen, damit mein Vater die Eier verstecken konnte. Und Weihnachten war, glaube ich, meinem Vater sehr wichtig, weil er aufgewachsen war noch, also er war 34 geboren, noch mit einem großen Weihnachtsbaum, und das war für ihn als Kind extrem wichtig, also so ein Lichtfest zu machen und sich zu beschenken und die Liebe dadurch darüber auszudrücken über die Materie. Das war eigentlich, soweit es ging. Ja.
Dieses, was mich so, was ich fand sehr schön, diese Definition, kannst du das nochmal sagen? Nangma oder Nangpa?
Nakpa oder Nakma, also Pa ist eher das Männliche und Ma das Weibliche, ist jemand, der die Wahrheit in sich sucht und im eigenen Geist.
Das ist ja eigentlich die Definition von Menschsein.
Ja, eigentlich ja.
Also, so wie ich das verstehe. Es gibt ja nicht viel Das, was wir heute leben, hat ja nicht viel damit zu tun und das macht doch irgendwo unglücklich. Ne?
Ja, weil alles so im, wenn wir im Äußeren quasi nach was suchen, was dauerhaft uns glücklich macht, dann geht das irgendwie nicht.
Ja,
Weil sich
ja.
alles ständig verändert und weil die Menschen, die uns umgeben, eben auch Menschen sind und auch die besten Lehrer die Arbeit für dich nicht machen können, weil wir sie selber, also sind vielleicht Wegbegleiter, so sehe ich das mittlerweile. Aber wir unseren eigenen Weg haben und letztendlich auch keiner von außen weiß, was unser Weg ist. Das wissen wir ja selber schon kaum. Genauso wie in einer Partnerschaft, wenn du die von außen siehst, kannst du ja eigentlich auch nicht viel zu sagen, weil
Ich steck's nicht drin.
du nicht drin steckst, ne? Und das ist eben auch das Herausfordernde, finde ich, als Therapeut, ja, nicht zu viel Rat zu geben aus dem eigenen We Pfad heraus, sondern eher die Präsenz, eine Präsenz zu anzubieten, ne, in der sich der andere reflektieren kann, so.
Ja, einen Raum zu schaffen. Also ich
Genau,
verstehe
aber nicht
es
so
so,
leicht.
dass du einen Raum schaffst, in dem alles passieren darf.
Genau.
So.
Und
Also
wo
das ist
alles
etwas.
gilt und wo es kein Gut und Schlecht gibt und keine Wertung.
Genau. Also gerade wertfrei, dass eben alles sein darf. Weil ich glaube, dass wir diesen Kompass, der ist ja in uns drin. Ja, also. Wir wissen das selber, also und ich kann ja mein Wertesystem nicht jemand anders überhelfen. Dann bin ich auch nur wieder eine Krücke. Also ich kann mich erinnern, mir hat das damals sehr geholfen, als du sagtest, du ja, pass mal auf dich auf und du musst jetzt machen, was für dich wichtig ist und nicht irgendwem anders hinterherlaufen. Na? Also mich hat das damals bestärkt und also ich glaube, dass wir das auch wissen, wenn wir denn darauf hören wollen.
Ja, aber autonom, selbstständig in die eigene Kraft zu kommen und vor allen Dingen auch sich selbst genug zu lieben, ist ein Weg und ist auch nicht unbedingt, was wir durch unsere Ursprungsfamilie oder durch unser Erziehungssystem so mitbekommen, so schnell. Also nicht so oft zumindest, ne?
Ja, das ist völlig korrekt, ja. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so erwünscht. Ja. Ich hatte kürzlich die Frage, da fragte mich jemand ja, kann denn, da ging es um jemand, der irgendwie psychische Probleme hat, aber alles, also da gab es in der Familie fürchterliches Theater und geht das denn wieder weg? Ich sage, natürlich geht es nicht wieder weg und das soll auch gar nicht wieder weggehen, sondern wenn du einmal wach geworden bist für deine eigenen Bedürfnisse, dann drückst du die hoffentlich nicht wieder weg irgendwann. Du bist dann natürlich unbequemer, das ist so. Ja. Aber dieses Bewusstsein, wir wollen halt immer alles irgendwie abstellen, wegmachen.
Zudeckeln.
Zudeckeln, ja.
Ist ja auch nicht angenehm. Es ist einfach auch harte Arbeit, ja, seinem eigenen Denken zu begegnen und dann das, was in dir aufsteigt, an Gefühlen, an Angst, an Verwirrung und Desorientierung. Und es ist sehr, wird ja auch immer schwieriger, finde ich. Also jetzt die Generation meiner Kinder, da ein Unterscheidungsvermögen zu entwickeln und zu gucken, was ist wirklich meins und was kommt von außen, was kommt durch meine Prägung, was kommt durch meine Erziehung, was kommt durch den kulturellen Druck. Ich habe jetzt das große, große, große Glück, seit vielen Jahren hier in der Umgebung viele Menschen aus verschiedenen Kulturen zu behandeln, die eben auch das buddhistische Zentrum aufsuchen. Also wenn ich vielleicht Menschen aus 20 verschiedenen Nationen behandeln kann und zu sehen, auch allein der kulturelle Druck und der religiöse Druck, also Menschen, die im katholischen Irland aufwachsen, wie die sich selbst wahrnehmen, zum Beispiel, wo der Begriff von Schuld oder Sünde, noch eingeprägt wurde. Das sind riesige Themen, die diese Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen, wovon vielleicht 80% gar nicht unseres ist, mindestens, ja. Und das ist eigentlich eher ein ständiges Suchen, noch eine Schicht wegputzen, noch eine Schicht wegputzen. Aber das Interessante, was mich im Buddhismus, sogenannten Buddhismus, so berührt, ist, dass der Ausgangspunkt der ist, dass du weißt, du bist aus Gold gemacht und hast vielleicht ein paar Schmutzschichten, Matschschichten, Strohschichten an dir hängen. Aber du bist nicht aus Kohle gemacht, die immer, je nachdem, wie viel du wäschst, immer noch schwarz bleibt, ja. Und es gibt natürlich einen ganz anderen Ausgangspunkt, sowohl wie ich auch mit meinen eigenen Kindern umgegangen bin oder umgehe, wie auch mit mir selber, wie auch mit meinem Mann, wie auch mit meinen Patienten, mit eigentlich was bedeutet Heilheit oder Heilung, gibt einen ganz anderen Ausgangspunkt, ne? Was ist Krankheit, was ist Heilheit? Großes Thema.
Riesenthema, ja. Und das ist ja, also ich. Das ist ein ganz schön langer Weg, den Glauben an die eigene Heilheit wiederzugewinnen oder überhaupt zu gewinnen. Ja.
Und Heilheit für mich heißt nicht unbedingt nicht Symptome haben oder nicht krank sein, ne? Das
Ja, das ist, ich sehe das eher in einem
ist
größeren Kontext, ne? Also nicht nur, ja, nicht nur das Körperliche, sondern wie ich mich in der Welt bewege, wie es mir geht und wie meine Beziehungen sind. Das ist ja, das gehört ja alles zum Heilsein dazu. Oder?
ja, zum Ganzwerden, ne? Heil werden. Es gibt auf dem Weg bestimmt auch viele Wunden, die, ja, die, wie so eine Katze, die sich die Wunden leckt oder die erstmal sehr viel Hülle brauchen. Für mich ist Hülle ein großes Thema. Hülle, besonders für Menschen, die sehr empfindsam sind oder sensibel sind. Ich mag dieses Wort übersensibel oder hypersensibel gar nicht. Für mich ist das eigentlich eher ein Normalzustand. Und alles andere. Es gibt bestimmt auch verschiedenste neuronale Konstellationen, dass Menschen eher empathisch sind oder narzisstisch geprägt werden. Aber diese Hülle ist schon ein wichtiges Thema, um überhaupt sich zu erlauben, die Schutzmechanismen, die wir alle brauchen zu bestimmten Zeiten, weil da eine, ja, Verwundung oder viele Verwundungen waren oder weil Vertrauen missbraucht worden ist, auch ein großes Thema. Dass ein geschützter Raum entstehen darf, entweder im therapeutischen oder auf anderen Wegen, dass überhaupt diese Schutzmechanismen, diese, also auf Englisch sagen wir, the wound, the wall and the mask, ne, die Wunde, dann die Mauer drumherum und dann die Maske, dass die Maske überhaupt erstmal beiseite getan werden darf. Um anzuerkennen, dass dann da vielleicht eine Mauer ist, die die Wunde schützt oder und hinter der Wunde aber auch ein großer Schatz sein kann. Ja, also deshalb Shelter auf Englisch, die Hülle. Ich sehe das manchmal wie so eine Mutter, ein Mutterhuhn, was erstmal ihr Ei so einhüllt. Auf den tibetischen Bildern, Tankas hast du oft so, und bestimmt auch auf den christlichen Bildern, so ein Lichtkreis um die Abbildungen drumherum, ne?
Das heißt du auch auf den christlichen, ja.
Ja, und oft, ich glaube, die Menschen sind sehr müde geworden und haben sehr viel Angst, und dann schrumpft dieser Ausdruck dieser Lichtkraft so ein bisschen, kann
Ja.
aber wieder gestärkt werden.
Ja, und Ich kann mich nur an mich erinnern. Ich hatte gar nicht so richtig, also bei mir waren die Sinne dermaßen verdreht, dass ich gar nicht so am Anfang nicht wirklich ein Gefühl dafür hatte, was ich eigentlich brauche, um mich zu schützen. Also das war alles, als wären alle inneren Vorzeichen in die falsche Richtung gedreht, also genau entgegengesetzt, wie es jetzt ist. Und ich war völlig verwirrt. Also ich hatte gar nicht. Ich bin dann irgendwann mehr oder weniger gestolpert in die Richtung. Und erst als es dann gar nicht mehr ging, habe ich angefangen zu schauen. Aber ich hab keinen Sinn dafür gehabt, mich zu schützen. Das war weg.
Ja. Aber es gibt gleichzeitig trotzdem immer noch so ein Gefühl im Bauch, wo sich was öffnen darf oder zusammenzieht. Also egal wie zugeschüttet das ist, das haben wir doch alle irgendwo noch. Darf
Ja.
es sich öffnen, darf da was atmen, auch wenn es was ganz, ganz, ganz Kleines ist. Irgendwo was atmen. Irgendwas, was nie beschädigt werden kann. Und da das zu finden und sich irgendwie da reinzusetzen, selbst wenn es außerhalb des Körpers ist oder im kleinen C, so was ganz Kleines, was irgendwie atmet.
Also heute kann ich das sehen, also früher, keine Ahnung. Nee. Also aber um lebendig zu sein, brauchst du ja auch diese Verbindung dahin, ne? Also wenn du ein lebendiges Leben führen willst. Also ich denke, Lebendigkeit an sich ist ja gebunden an diese an dieses kleine Licht, das da irgendwo noch leuchtet, hoffentlich. Ansonsten bist du ein Automat.
Ja, das ist eben so schwer, weil wir so viel Kompromisse machen, ne? Weil wir uns selbst oft verantwortlich machen als sehr sensible Menschen für das Wohl der anderen oder denken, es ist unsere Verantwortlichkeit, wenn es jemand anders nicht gut geht. Wir müssen uns anders verhalten, wir müssen uns kleiner machen oder wir gehen ganz aus uns raus durch Schockzustände, dissoziieren, Dissoziationen und dann verdreht sich das eben auch und wird zugedeckelt, ist ja ganz verständlich. Also in der Neurobiologie finden wir da ja genug Gründe für.
Wenn ich jetzt, ich bin ja, wir haben ja schon oft miteinander gearbeitet und das ist meine bevorzugte Körpermethode. Was vielleicht einige Hörer nicht wissen, ist, dass man eben mit ganz vielen Methoden, die auf der körperlichen Ebene ansetzen, auch bis in den emotionalen, in den psychischen Bereich kommt und dort Sachen für sich klären kann oder einfach dem einen Stups geben kann. Ne? Also ich gehe zum Beispiel in eine Kraniositzung, wenn ich jetzt an irgendeinem Problem kaue, wo ich vielleicht nicht weiterkomme oder vielleicht auch manchmal Angst habe, weiterzulaufen. Ja, dass ich dann sage, gut, dann lasse ich mich lieber begleiten, also weil ich einfach, weil ich diesen Raum schätze, der für mich aufgemacht wird in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten. Aber früher habe ich nicht wirklich einen Bezug dazu gehabt, ne, dass das geht.
Ja, das verstehe ich.
Und die Leute, die zu dir kommen, kommen die meistens wegen irgendwelcher körperlichen Sachen oder eher so mit dem Ansatz, mit dem ich komme?
Das ist ganz gemischt.
Ist gemischt.
Also, das Interessante an der kranialen Osteopathie ist, dass wir natürlich nicht nur mit dem Schädel arbeiten, sondern mit der sogenannten Primäratmung und versuchen als allerersten Schritt dem autonomen Nervensystem zu helfen, in ein Gleichgewicht zu kommen, weil die meisten von uns, besonders in der westlichen Welt oder in Großstädten auch, agieren mit einem hohen Sympathikus. Und die ganze Neuroimmun-Wahrnehmungsachse, also das vereinfacht da die ganze Wahrnehmung des Selbst und des anderen, kann sehr beeinflusst werden durch das eine Imbalance im autonomen Nervensystem. Und ich denke mal oder spüre, dass einer der großen Reichtümer darin liegt, dass das autonome Nervensystem eher wieder Richtung Balance kommen kann. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man dem helfen kann. Und das ist für mich so ähnlich, wie wenn ich ein Glas Wasser habe und ich wünsche mir das Wort klar, aber ich rühre immer im Matsch oder im Sand oder was auch immer in dem Glasgefäß drin ist und versuche klar zu sehen. So für mich ist dieses, ich weiß nicht, die alten Fernseher von früher, jetzt ist das natürlich überhaupt nicht so, aber du kennst die vielleicht noch, bist oder richtiger Radiosender, wenn du so ein Rauschen im Hintergrund hast.
White Noise.
White Noise, the Static, so in the background. Da kannst du nicht klar hören oder klar sehen oder klar wahrnehmen. Und wenn sich dieser Sand oder dieses Aufgewühlte in dem eigenen Nervensystem setzen kann, dann entsteht von alleine eigentlich eine Klarheit, so wie Wasser, was du nicht immer wieder aufrührst, wieder klar werden kann. Und du beginnst deine eigene Klarheit zu sehen und auch deine Perspektive auf das, was du entscheiden möchtest zum Beispiel. Aber die wenigsten der Menschen kommen deshalb zum ersten Mal in die Praxis, kommen aber deshalb oft gerne dann wieder. Ich würde es eher so sagen.
Weil sie
Weil sie
merken.
merken und weil sie selbst auch oft während der Behandlung schon Wahrnehmungen haben, was vielleicht dahinter stehen könnte. Also es kann auch durchaus eine physische Sache sein, dass jemand beim Golfspielen sich verdreht hat oder weil es zu viel geregnet hat, plötzlich den Matsch aus dem Keller holen musste und sich verdreht hat. Es können auch einfach solche Sachen sein. Es kann aber auch sein, dass jemand dauerhaft hustet und nicht rauskommt aus diesem Husten, egal mit welchen anderen Ansätzen, und plötzlich sieht während der Behandlung, was da eigentlich hintersteht oder was für eine Erschöpfung dahinter steht oder was für eine Lebenssituation dahinter steht. Das bin ich aber nicht unbedingt. Ich bin nicht psychotherapeutisch ausgebildet. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eher die Arbeit des Osteopathen ist eigentlich, die Heilheit und die Gesundheit zu erspüren und zu fördern und nicht die Krankheit zu behandeln an sich. Und in der Osteopathie geht es eigentlich darum, dass das Blutsystem, das Nervensystem, das lymphatische System, das venöse System und auch die zerebrospinale Flüssigkeit, also die Gehirnflüssigkeit und die ganze Vitalität an sich, dass alles gut im Fluss sein darf. Und wo auch immer es blockiert ist, sei es an einem Wirbel oder in der hormonalen Achse oder auf vielleicht auch spiritueller oder geistiger Ebene, Hilfe zu leisten, dass der Mensch wieder in seine eigene Kraft kommen kann. Und das habe ich die letzten 30 Jahre beobachtet, dass das wirklich funktioniert.
Ich
Also
weiß.
es ich bin selber immer noch überrascht, aber ich habe so eine Hochachtung. Dann klicke ich mal weg.
So, jetzt.
Bin
Und
ich zu viel jetzt? Zu
nee,
lange?
es war gar nicht. Ich habe dich nicht verstanden. Der Ton
Nee,
war
da kam ein Anruf. Den habe
aus.
ich weggedrückt.
Ah, alles klar.
Jetzt weggedrückt. Also nochmal den Faden aufzunehmen. Die haben ja wirklich mit Sachen wie Typhus gearbeitet.
Ja,
Ja.
wie warst du weg?
Was hast du denn als letztes gehört?
Ja, es ging um die, um das Erinnern, um das
Um die
Erinnern
Osteopathie.
an die eigene Lebenskraft.
Genau, ich hatte dann angefangen zu beschreiben, was die Osteopathie eigentlich ursprünglich war. Und wir sind jetzt ziemlich weit weg von dem, was es scheinbar gewesen ist. Also die haben ja Cholera behandelt, Lungenentzündung,
Ernsthaft? Das wusste ich gar nicht.
Mumps, Masern, Diphtherie. Der Dr. Still, der war im Bürgerkrieg. Viele seiner Familienangehörigen sind gestorben an bakterieller Meningitis, Gehirnhautentzündung. Die haben damals nur Quecksilber gehabt zum Einnehmen und Aderlass bis zur Ohnmacht und Opiate. Und das fand er nicht so gut, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Und er hat gesagt, wir haben vom Göttlichen alle Heilkraft mitbekommen, es muss irgendwas geben, was das blockiert. Und ich muss einen Weg finden, es zu deblockieren. Hat dann auch gelesen, dass Virchow geschrieben hat, dass jede Zelle ein Blutgefäß mit abbekommt, Kapillar abbekommt und jedes Blutgefäß auch vom Nervensystem gesteuert wird in seiner Größe, in seinem Lumen. Und hat herausgefunden dann, dass die Nerven, die aus der Wirbelsäule austreten, oft durch Blockaden eingeschränkt werden und dadurch das Blutgefäß verkleinern und dadurch die Zelle nicht mehr genug Frisches reinbekommt und nicht mehr genug Altes rauswerfen kann. Und so hat sich eigentlich die Osteopathie entwickelt.
Okay, und was du durch die Arbeit machst, ist praktisch, wenn du die Körper oder wenn du das ganze System in Richtung Entspannung führst, dann läuft das natürlich alles wieder.
Ja, das Nervensystem in Richtung ausgeglichener Spannung zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Aber natürlich auch, wenn es Blockaden gibt, sei es egal wo, sei es im Verdauungstrakt, viel auch im Thoraxbereich, wo die Rippenansätze hinten ansetzen an den Wirbeln, da treten die Nerven aus für die Organe, für die Muskeln, zu den Blutgefäßen, zum Kopf. Viel kommt vom Nacken auch zum Kopf, was auch wir haben sogar Katarakt behandelt damals und verschiedene Augenglaukome und so weiter über die Halswirbelsäule. Interessanterweise. Würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen, weil ich das alte Wissen nicht mehr erlernen konnte, obwohl ich immer versucht habe, noch die Übertragungslinie mir anzueignen von den alten Meistern. Viele jetzt verstorben wieder in der vierten Generation. Die haben eben geguckt, das Frische muss rein und das Alte raus. Das gleiche Prinzip findest du ja in vielen Heilkunden. In der Ayurveda ist das das Gleiche. Dass wir einfach sehr verschlacken oft, besonders oft durch die Ernährung. Sagen wir mal, du nimmst zu viel zu dir oder du legst das falsche Holz aufs Feuer, dann geht's aus, oder es ist zu viel Ruß danach noch, oder es brennt nicht lange genug, oder es flammt einmal hoch. So ist das, stelle ich mir das auch mit dem Stoffwechsel vor, ne?
Eigentlich ist
Wir
es
haben
ja.
ja jetzt viele entzündliche Erkrankungen, auch sehr viel Autoimmunerkrankungen, gerade auch bei den Kindern, die wir behandeln, viel Ekzem, viel Asthma, und so weiter. Also es ist Gesundheit zu sehen als was der Mensch eigentlich mitbekommen hat in seiner menschlichen Natur, was aber auch weiter gefördert werden muss und immer wieder angestrebt werden muss. Und zu gucken, wie wir uns befreien können von Schlacken, von geistigen, emotionalen Lasten, die wir natürlich ständig alle haben, weil das Leben ist irgendwie so, dass eins geht, schaffst du gerade, dann kommt wieder das nächste, oder es kommen drei Sachen gleichzeitig. Aber der Stress ist so hoch und ich nehme es auch besonders nach der oder seit der Pandemie. Der Angstlevel ist so hoch. Der
Extrem.
Arbeitsstresslevel ist sehr hoch. Und die Menschen auch nicht mehr so wollen wie vorher, weil sie einfach gemerkt haben, sie brauchen einen anderen Ansatz. Sehr viel Desorientierung auch im Organismus, ja.
Also Desorientierung im Organismus, ja. Und ich denke, so im Allgemeinen ist sehr viel Desorientierung. Ne? Also
Großen Organismus.
ich finde, Technologie hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, was uns nicht mehr gut tut. Also ich merke das an mir, dass ich manchmal so sage, reich jetzt, legst du jetzt mal weg, guckst den ganzen Tag nicht an, geht nicht. Ja, weil ich das
Ja,
Gefühl
wir nennen das soziales Medienfasten bei uns. Und das ist manchmal so wie so ein Pavlov-Reflex, ne? Du hörst, da ist was reingekommen, du musst es dir anschauen oder musst dir mal schnell die Nachrichten anschauen. Und da ist, finde ich, schon gut, Wenn ich auf mich selbst höre, wo bin ich eigentlich gerade, was brauche ich? Also ich glaube, das Einzige, was mir wirklich gut tut, ist zu mir immer wieder die Frage zu erlauben, was brauche ich gerade? Und zu schauen, kann ich mir das irgendwie erlauben? Kann ich mir das gönnen? Wie kann ich mir das einrichten? Brauche ich Hilfe von außen? Und weniger ist mehr, irgendwie so die zwei Sätze, glaube ich.
Ja, darauf kann man es runterbrechen, das stimmt. Was brauche ich und wie viel davon?
Und es gibt manchmal auch, ich hatte jetzt Phasen, eine Phase, Hausrenovierung, totales Chaos, Todesfall, mein Vater ist gestorben. Also verschiedenste Sachen, vier, fünf, sechs Sachen parallel. Manchmal gibt es einfach auch so Phasen. Da kommst du dann auch nicht so schnell raus. Auch da kannst du nicht sagen, jetzt denke ich mal positiv oder so, ne?
Ja, das finde ich, macht es ja eher schlimmer.
Aber da sich Hilfe zu suchen, ab und zu mal wieder durchatmen zu können und auch so ein Deal habe ich dann mit meinem Körper auch gemacht. So, da gehen wir jetzt noch durch und dann irgendwann verspreche ich dir, ist aber auch mal Auszeit und das muss ich dann natürlich auch einhalten.
Ja.
Nicht immer wieder zu pushen und weiter zu pushen und weiter zu pushen, das geht dann irgendwann nicht mehr. Dann macht der, mein Körper macht dann zumindest Symptome.
Ja, naja, und die ganze, also bei mir geht das ganze Gefühlsleben runter. Ich bin nicht mehr, meine Sensibilität ist nicht mehr so, wie ich das von mir gewöhnt bin, und geht einfach nicht.
Und die Freude geht runter.
Auf
Das
jeden
ist so bei mir das Klingelzeichen, ne? Wenn die Freude nicht mehr so sich zeigt.
Fall. Ja. Fällt es dir leicht, um Hilfe zu bitten?
Mittlerweile ja, aber früher überhaupt nicht. Ich war eigentlich so, ich bin die dritte von drei Kindern und ich dachte immer, ich kann alles alleine, ich mache alles. Selbst am Tag vor meiner Hochzeit war ich abends noch auf der Leiter, habe alles dekoriert, weil ich alles alleine machen musste und nicht um Hilfe bitten konnte. Ja, nee, ich glaube, das kam durch verschiedene Erschöpfungszustände wirklich auch mir zu erlauben, dass ich das darf, dass das okay ist, dass das kein Zeichen von Schwäche ist,
Ja.
sondern eher von Stärke.
Ich sehe
Ist
es
dann nur
auch.
eher die Frage, ob man die richtigen Menschen dann um Hilfe bittet. Also da auch eben reinzuspüren, ne, dass man nicht in so eine hierarchische Rolle rutscht, wo jemand über einem ist oder wieder in irgendeine Art gegenseitige Abhängigkeit oder, sondern wirklich jemand Neutrales zu finden. Das ist auch wirklich, manchmal braucht es eine Weile, jemand zu finden, dem man auch wirklich tief vertrauen kann. Gerade wenn das Vertrauen auf anderen Ebenen schon einige Male verletzt worden ist, ne?
Ja, das ist richtig. Und manchmal braucht man auch, also ich hatte einmal eine fürchterliche Erfahrung mit einer Therapeutin, aber die hat meine Sinne praktisch geschärft, sozusagen.
Ja. Und dein Unterscheidungsvermögen.
Ja, genau. Sehr schön. Ich denke, jetzt können wir das gut zu einem Abschluss bringen. Ich
Vielen
danke
Dank.
dir.
Ja, gerne.
Ich hab das genossen, und
Ich
bis zum
auch.
nächsten Mal.
Ja, bis ganz bald. Alles Gute.